SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Sie steht dann auf, wenn alle anderen schlafen. Aber verwachen tun sie gleich nicht. Die Schlafwandler. Wie von einer unsichtbaren Macht werden sie gesteuert, laufen aus dem Schlafzimmer, steigen auf den Balkon oder gehen halbnackt auf die Strasse raus. Manchmal wird es sogar gefährlich, wenn Schlafwandler irgendwo runterfallen und sich verletzen. Betroffen sind da vor allem Kinder und Jugendliche bis zu der Pubertät, tut fast jeder und jede dritte Schlafwandeln. Bei den Erwachsenen ist es etwa jeder 50. Schlafwandeln hat man über Jahrhunderte mit dunklen Mächten und Dämonen in Verbindung gebracht. Die Frage jetzt, wie sieht das heute aus? Was weiss Medizin Neues und wie gehen Schlafwandler damit um, dass sie die Nacht auf Wanderschaft gehen und am Morgen in der Regel nichts mehr davon wissen? Das ist die Wiederholung vom Doppelpunkt «Schlafwandler auf der Spur», eine Sendung von Felix Münger.
Schlafwandeln macht Angst. Also zeitweise habe ich richtig Angst, um ins Bett zu gehen am Abend, weil ich nicht weiss, was auf mich zukommt in der Nacht.
Als ich schlafgewandelt habe, bin ich also runtergekommen, den Kopf herauf, vom Boden aufgeprallt. Das hat dann schwere Hirnerschütterungen hervorgetragen und noch Hirnblutungen. Also ich habe ziemlich Glück gehabt, dass dort nichts Ernsthaftes passiert ist.
Man hat das Gefühl gehabt, in der Geschichte, durch den Schlafwandel kommt man an Geheimnisse her, man kommt in andere Welten, man findet womöglich einen Zugang zur Geisterwelt, zu verborgenen Erlebnissen, zum Irrsinn.
Ich würde Schlafwandel nicht als etwas Krankhaftes betrachten, sondern die konstitutionelle Neigung, offenbar eine genetische Eigenschaft, die diese Leute haben und diese Leute weniger ausgeprägt haben.
Mich fasziniert als Schlafmediziner, dass es mit dem Schlafwandeln scheinbar Zustände geben muss, in denen wir so zwischen den Welten sind. Wir bewegen uns in Welten, in denen wir sonst nicht sind.
Es ist tiefe Nacht und sie stehen auf, obwohl sie noch schlafen. Die Schlafwandler. Oder wie man ihnen auch sagt, Nachtwandler. Mondsüchtige Leute, die angeblich auf magische Art vom Licht vom Mond angezogen werden und darum das Nachtsbett verlassen und auf Pirsch gehen. Dabei sind die Augen offen, aber das Gesicht ist ohne Ausdruck. Starr wie eine Maske. Der Gang ist unsicher und unkoordiniert, wenn sie wie in Trance aus dem Schlafzimmer rausgehen, vielleicht in die Küche, an den Kühlschrank oder aufs Sofa in der Stube oder raus auf den Balkon, dort hin, wo es gefährlich werden kann. Dann, wenn sie aufs Geländer raufsteigen und möglicherweise abstürzen. Meistens finden die Schlafwandler aber vorher irgendwie den Weg zurück ins Bett. Und wenn sie am nächsten Morgen verwachen, erinnern sie sich an nichts. Alles ist weg und vergessen. Der Daniel Brunner ist der Leiter vom Zentrum für Schlafmedizin hier in Landes Zürich. Und er hat dort auch mit Schlafwandlern zu tun. Schlafwandeln, sagt Daniel Brunner, stelle die Wissenschaft noch immer vor grosse Rätsel. Man wisse bis heute nicht im Detail, was in einem Schlafwandler medizinisch genau passiere. Allerdings hat die Wissenschaft in den letzten Jahren Fortschritt gemacht und man kommt mit dem eigenartigen Phänomen mehr und mehr auf die Spur.
Schlafwandeln ist ein Zustand, wo das Hirn aus einem intensiven Schlaf aufwachen will, aber wo man gerade in einer so tiefen Schlafphase sich befindet, dass es sich verweigert, komplett aufzuwachen. Und komischerweise entsteht in diesem Zustand der Schlafwandeln, vor allem am Anfang der Nacht, wenn der Schlaf noch sehr tief und intensiv ist, ein halbpatziges oder teilweise ein Aufwachen aus dem Schlaf.
Wer schlafwandelt, ist also grob gesagt nur halb wach. Die einen Hirnregionen sind verwachet, die anderen bleiben im Tiefschlaf. Je nachdem können Schlafwandler zum Teil komplizierte Handlungen machen. Das geht so weit, dass zum Beispiel die Wohnungstüren aufschliessen, Lift fahren, aufs Velo sitzen oder sogar SMS verschicken. In der Regel verwachen Schlafwandler während ihren Streifzügen nicht. Aus Aussagen von Schlafwandlern, die verwachet sind, weiss man aber, dass sie einer Art Eingebung folgen.
Viele beschreiben das so, wie wenn es ein automatischer Ablauf ist, der stattfinden will. Vor allem bei Erwachsenen merkt man manchmal, dass doch irgendwelche Wachkomponenten und das Wachbewusstsein zum Teil vorhanden ist. Sie gehen etwas suchen unter dem Bett oder landen irgendwie auf der Couch und schlafen dort weiter, ohne eine volle bewusste Kontrolle vom Verhalten.
Dass Leute nur halb verwachen und dann eben schlafwandeln, liege an einer Abnormalität im Hirn, sagte Daniel Brunner. Eine Krankheit sei Schlafwandeln aber nicht.
Das ist ein Phänomen, das man auch provozieren kann bei normalen Leuten, die nicht schlafwandeln. Wenn man jemanden extrem schlafentzieht und einen höheren Schlafmangel produziert, dann kann man das auch bei Leuten, die nicht regelmässig schlafwandeln, provozieren und ein Schlafwandeln zeigen.
Wenn also jemand, der normalerweise nicht schlafwandelt, am Schlaf gehindert und so extrem Mühe gemacht wird, dann wird bei so jemandem das Schlafwandeln künstlich ausgelöst. Wie bei einem Schlafwandler wird sich dann nämlich das Hirn gegen das Verwachen. Man geratet in einen Zustand zwischen Schlafen und Wachsein und fängt an, Schlafwandeln. Ohne künstlichen Schlafdruck tun allerdings nur die wenigsten Erwachsenen schlafwandeln. Laut Statistik sind nur 1-2% der Bevölkerung über 20 Schlafwandler. Anders ist es bei Kindern und Jugendlichen. Gegen ein Drittel macht im Laufe der Entwicklung wenigstens einzelne Schlafwandlerphasen durch.
Kinder fangen dann an zu schlafwandeln, wenn sie den Mittagsschlaf aufgeben, also wenn sie aus der Zweiteilung der Wachphasen im Tag plötzlich nur noch eine lange Wachzeit haben, vom Morgen bis am Abend. Und das bedeutet dann für das Hirn, dass es so eine Länge, also sagen wir jetzt eine 14-stündige Wachzeit durchmacht und durch das einen sehr intensiven Schlaf während der Nacht provoziert, den sie vorher im Alter von 3-4, wo sie noch den Mittagsschlaf gemacht haben, eben gar nicht erlebt haben. Also der Übergang vom Aufgeben, vom Mittagsschlaf führt dazu, dass plötzlich ein unüblich intensiver und tiefer Schlaf stattfindet. Und der provoziert in diesem Alter häufig Schlafwandeln.
Meistens leitet sich Schlafwandeln im Laufe der Entwicklung von selber wieder. Mit der Pubertät, dann, wenn das Hirn reift und sich dann aus Schlafwandeln auswächst. Das ist in aller Regel so, aber eben nicht immer. Die Besonderheit vom Hirn, in nur halb zu verwachen, bleibt nämlich manchmal auch im Erwachsenenalter erhalten. Laut Schätzungen ist knapp jeder 50. Erwachsene von Schlafwandeln betroffen. Wenn Erwachsene noch schlafwandeln, sagt Daniel Brunner, spielen aber oft auch äußere Faktoren eine Rolle.
Schlafdruck, Schlafmangel und Weckimpuls, die während der Nacht auftauchen können. Also wer jetzt in einer sehr lärmigen Umgebung wohnt, der erfährt natürlich viel mehr Geräusche, die zu Weckreaktionen führen können. Oder wenn man jetzt in einem psychisch gestressten und angespannten Zustand ist, ist natürlich die Möglichkeit, dass Weckungen aus dem Schlaf passieren, auch häufiger. Und dann kann das dann zu einer halben Weckung führen und zum Schlaf wandeln.
Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, dürften in der Schweiz mehrere 10'000 erwachsene Schlafwandler sein. Wie regelmässig und intensiv jemand das Verhalten zeigt, ist im Einzelfall ganz verschieden. Die Spannweite geht von ganz kurzen Episoden, ein paar Sekunden einmal pro Jahr, bis mehrmals wöchentlich, bis zu einer halben Stunde. Ein extremer Schlafwandler ist der junge Mann, den wir jetzt kennenlernen, sagt man Fabian. Er ist 22 und kommt aus dem Kanton Schweiz. Seit er 10 ist, erlebt Fabian die Nacht immer wieder Phasen, wo er intensiv träumt und dann schlafwandelt.
Das erste Mal, als ich schlafgewandelt habe, ist mir eigentlich aufgefallen, als ich in die Primar gekommen bin. Ich in der Nacht aufgestanden. Ich habe die Eltern erzählt, die und die Person hat mir angerufen und hat mir das erzählt, irgendeine erfundene Geschichte. Und ich habe etwas getrunken und bin wieder ins Zimmer und schlafen. Ich konnte mich am nächsten Tag nicht mehr erinnern. Sie haben es mir dann erzählt und ich sage, ja, komisch. Also meine Eltern sind echt ziemlich locker mit dem Umgang am Anfang, bis halt ich dann einen Unfall erlebt habe, wo dann einen 2,5-wöchigen Spitalaufenthalt davongetragen haben. Ich hatte damals mal ein Doppelbett, muss man sich vorstellen. Und ich habe dann geträumt, ich sei in einem Hallenbad, wo es ein Sprungbett hatte. Und ich dachte, ich mache mal einen Köpfchen. Das habe ich dann auch leider gemacht. bin also runtergekumpelt, Kopf auf einem Tisch gelandet und auf dem Boden aufgeprallt. Das hat dann schwere Hirnerschütterungen davor getragen und noch Hirnblutungen. Also ich habe ziemlich Glück gehabt, dass dort nichts Ernsthaftes passiert ist. Für mich war das echt ziemlich ein Schockerlebnis, weil ich halt nach wirklich 2,5 Wochen in einem Bett gelegen bin. Ich durfte nicht aufstehen, gar nichts. Und dort ist mir das erste Mal die Gefahr vom Schlafwandeln bewusst wurde, dass es wirklich an etwas Schlimmes passieren kann. Ich habe gemeint, ich spinne vollkommen. Und ob das überhaupt normal ist, dass man so Sachen wirklich so austreibt in der Nacht. Wo denn das passiert ist, haben wir natürlich alles Mögliche probiert, um das zu vermeiden. Man hat ein Bett gekauft, das wirklich tief am Boden unten ist. Und wir haben dann auch einen Termin abgemacht beim Arzt, der auch mit uns über das gesprochen hat und gesagt, was wir machen können. Vielleicht spitze Gegenstände, die im Zimmer rumliegen, abdecken in der Nacht oder eine Geschichte vor dem Schlaflesen, die halt positiv ist, dass man schöne Träume hat. Heutzutage ist es weniger schlimm als in der Kindheit. Es variiert halt, wenn man jetzt einen stressigen Tag hat und irgendetwas erlebt hat, wo man halt in der Nacht wirklich austreibt. Ich kann jetzt mal als Beispiel erwähnen, bin ich in der Nacht aufgestanden. Ich denke, mein Auto rolle davon. Also ich habe die Handbremse nicht angezogen und ich muss jetzt das Auto aufhalten. Also bin ich aus dem Bett ausgestiegen, habe mein Bett genommen und dachte, das ist eben das Auto und habe das einfach umgestossen. Das Erste, was ich gespürt am nächsten Morgen, ist halt natürlich alles, was mir weht hat. Der ganze Rücken verspannt war, die Arme, weil es halt wirklich ein schweres Bett war. Und dann fährt man sich schon an, Gedanken machen, hey, wieso ist jetzt das wieder geträumt? Und dann vergisst man es eigentlich relativ schnell wieder und lacht darüber. Wenn man mich während dem Schlafwandeln aufweckt, ist es halt wirklich so eine Situation, wo ich ziemlich verwirrt bin und da kann ich manchmal kaum mehr klare Gedanken fassen. Also es braucht wirklich ein paar Minuten, bis man eigentlich kapiert, was jetzt wieder gemacht hast und dass man wieder normal kann einschlafen kann, weil das Herz rasen dann wirklich. Es ist wie ein verwirrter Zustand, der nicht angenehm ist.
Was der Fabian seit seiner Kindheit erlebt, sei vielem typisch für Schlafwandeln generell, sagte Daniel Brunner, Spezialist für Schlafmedizin. Die Bandbreite vom Schlafwandeln sei allerdings breit.
Vorstufe vom Schlafwandeln sind, dass die meisten Leute sehr häufiger im Bett nur kurz aufsitzen, ein bisschen desorientiert rumschauen und nach ein paar Sekunden sich wieder ablecken und weiterschlafen. Die Schlafwandler verlassen ins Bett und laufen um. Das Kennzeichen ist, dass dann die Augen offen sind, aber dass die Leute meistens einen gläsigen und eher starren Blick haben. Sie schauen eigentlich meistens durch Leute durch, aber durch Gegenstände im Allgemeinen ausweichen. Man ist nicht so sicher während dem Schlafwandeln mit Gleichgewicht und dem Umgang mit der Umgebung, wie man das im kompletten Wachzustand ist. Also man hat doch häufiger Verletzungen während Schlafwandeln, weder dass man das sonst im kompletten Wachzustand hat.
Der Fabian hat als Bub einen Köpfler von seinem Bett oben gemacht, ist mit schweren Blessuren im Spital gelandet und hat nur mit viel Glück keine bleibenden Schäden davon getragen. Das Beispiel zeigt, mit der sprichwörtlichen schlafwandlerischen Sicherheit ist es nicht weit her. Aber wenn der Volksmund behauptet, dass Schlafwandler nie zu oben runterfallen, wo sie im Halbschlaf aufsteigen, in der Realität passieren immer wieder Unfälle.
Die Schlafwandler sind, wie das eben das Kennzeichen ist, dass das Hirn nicht ganz wach ist, unsicher auf den Beinen. Man sieht, dass dann die Leute sich vertrampen können, die Stegen abgehen oder dass sie sich in den Leintücher oder irgendjemandem anhängen und sich dann verletzen. Der Schlafwandler hat natürlich die Angst nicht und macht unüberlegte Dinge, also läuft auf die Strasse raus und schaut jetzt da nicht speziell auf das Auto oder er stolpert oder kann sich durch das wirklich schwer verletzen.
Die Liste mit dem Umfeld von Schlafwandlern ist lang. Da gibt es die vom Dach oben runterfallen, die vorher aufgeklettert sind. Andere stürzen vom Balkon, wieder andere sitzen ins Auto und fahren ein paar Meter bis in die nächste Wand hinein. Und trotzdem sollte man Schlafwandler nicht aufwecken.
Wenn jetzt ein Schlafwandler von jemand anderem aufgehalten wird oder zurückgehalten wird an seinen Wandelepisoden, dann kann der Schlafwandler aggressiv reagieren oder mit einer Fluchtreaktion. Und dort passieren dann die meisten Unfälle.
Besser sei es darum, Schlafwandler sanft anzusprechen und zurück ins Bett zu lotsen, in Sicherheit. Das Schlafwandeln tritt interessanterweise in gewissen Familien gehäuft auf. Studien haben ergeben, dass Kinder von Eltern, die schlafwandeln, 10-mal häufiger selber zu Schlafwandlern werden als Kinder von Eltern, die nicht schlafwandeln. Und diese Beobachtung leitet natürlich die Vermutung nach, dass Schlafwandeln mindestens zum Teil vererbt wird. Und offenbar ist die Vermutung richtig. Vor ein paar Jahren, sagt der Schlafspezialist Daniel Brunner, haben die Forscher nämlich Gene entdeckt, die mindestens mitverantwortlich sind für Schlafwandeln.
Es ist offenbar eine genetische Eigenschaft, die diese Leute haben und diese Leute weniger ausgeprägt haben. Und diese genetischen Faktoren sind zurzeit Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen.
Schlafwandeln, der eigenartige Zustand zwischen Schlafen und Wachsein, beflügelt seit jeher die Fantasie, auch die von Schriftstellern. So wird zum Beispiel im William Shakespeares im Drama Macbeth die Lady Macbeth zur Schlafwandlerin. Das darum, weil sie Gewissensbiss plagt wegen einem Königsmord, wo sie zusammen mit ihrem Mann geplant hat. Sie ist der psychischen Belastung nicht gewachsen und fängt an Nachtwandeln. Ein anderes Beispiel ist der Roman Heidi von Johanna Spyri. Dort fängt die Titelfigur Heidi an schlafwandeln, wo sie zu Frankfurt ist, weit weg von die Hai. Die Heidi tut darum schlafwandeln, wie sie Heimweh hat nach den Bergen. Das Schlafwandeln hört dann auf, wo die Heidi wieder zurück beim Öhi auf der Alp ist. Und auch vom Krimi-Autor Stephen King gibt es einen Roman mit Schlafwandler. Der Roman selber ist zwar unveröffentlicht, er ist aber die Grundlage vom Horrorfilm Sleepwalkers von 1992. Die beiden Hauptfiguren sind ein junger Mann und seine Mutter, beides Schlafwandler. Und sie verwandelt sich im Schlaf in Vampir, wo sich dann junge Frauen suchen, ihre Opfer, die sie aussaugen. Skurriles und Abstruses rund ums Schlafwandeln findet man nicht nur in der Literatur. Man liest es vereinzelt auch in der Tagespresse.
Januar 2006. Der Passagier einer chinesischen Luftfahrtgesellschaft versuchte auf 10.000 Metern Höhe die Türe zu öffnen, offenbar um eine Zigarette zu rauchen. Er konnte vom Kabinenpersonal überwältigt werden. In der Folge stellte sich heraus, dass der Mann geistig abwesend war. Er sagte, er habe bei der versuchten Türöffnung geschlafen. Er sei seit seiner Kindheit ein Schlafwandler. Dezember 2005. Ein britisches Gericht hat einen 22-jährigen Angeklagten freigesprochen, der im Zustand des Schlafwandelns eine Frau vergewaltigt hatte. Die Richter in York stützten ihr Urteil vom Montag auf ein Expertengutachten. Demzufolge hatte der Angeklagte die Tat als Schlafwandler begangen und deswegen keinerlei Erinnerung. Der Angeklagte gab an, seit dem Alter von 13 Jahren regelmäßig Schlaf zu wandeln. Juni 1999. In den USA ist am Freitag ein Mann wegen Mordes verurteilt worden, der seine Frau im Schlaf getötet haben will. Die Geschworenen in Phoenix, Bundesstaat Arizona, glaubten ihm nicht. Der Verurteilte bestritt zwar nicht, seine Frau umgebracht zu haben, er berief sich aber auf geistige Abwesenheit wegen Schlafwandels. Die Geschworenen kamen dagegen zu dem Schluss, dass er vorsätzlich gehandelt habe.
Schlafwandeln als Erklärung für Straftaten. Das kommt selten vor, aber immer mal wieder wird ein Fall publik, wo sich ein Beschuldigter vor Gericht darauf beruft, er habe im Schlaf gehandelt und könnte darum für seine Tat nicht verantwortlich gemacht werden. Der Richter ist in so einem Fall im Dilemma. Was soll er glauben? Ist der Angeklagte wirklich nicht bei vollem Bewusstsein gewesen und soll er darum nicht oder weniger hart bestraft werden? Oder ist das Argument vom Schlafwandeln für den Angeklagten nur ein billiger Vorwand, um der verdienten Strafe entgehen? Insofern ist es an den Schlafmedizinern herauszufinden, ob jemand wirklich Schlafwandler ist oder eben doch nicht. Das ist allerdings eine knifflige Aufgabe. Auch darum, weil es verschiedene andere Schlafstörungen gibt mit ähnlichen Symptomen. In der Schweiz gibt es spezielle Kliniken, wo Ärzte Schlafwandeln diagnostizieren können. Meistens machen sie das dort allerdings nicht im Zusammenhang mit Gerichtsfällen. Die sind in der Schweiz sehr selten. Fast immer will man für jemanden mit Schlafstörungen die richtige Therapie finden. Und für das muss man zuerst wissen, an was für einer Störung ein Patient oder eine Patientin genau leidet. Ist es wirklich Schlafwandeln oder etwas anderes? Heute kann die Schlafmedizin Schlafwandeln eindeutig diagnostizieren. Bis das möglich geworden ist, ist es ein langer Weg gewesen. Schaut mal zurück. Die Faszination, die von Schlafwandlern ausgeht, ist uralt. Schon in der Antike und im Mittelalter haben sich Ärzte für die Menschen interessiert, die im Schlaf auf Wanderschaft gehen, dabei allerlei anstellen und am Morgen von nichts mehr wissen. Man hat in diesen frühen Jahrhunderten Schlafwandler oft mit Dämonen, Werwölfen und Hexen in Verbindung gebracht. Aus dem 16. Jahrhundert sind historische Dokumente erhalten, wo das Schlafwandeln zum ersten Mal ausdrücklich erwähnt wird. Es war die Zeit vom Hexenwahn, die Europa überzogen hat. Zehntausende von unschuldigen Frauen sind hier vor Gericht gestellt worden und sind dann auf dem Scheiterhaufen gelandet. Die Hexen haben angeblich dämonische Kräfte und stecken mit dem Teufel unter einer Decke, hat der Vorwurf geheissen. Und bei diesen Hexenprozessen war zum ersten Mal in der Geschichte offiziell von Schlafwandeln drin, vom sogenannten Somnambulismus, wie es in den historischen Dokumenten heisst. Somnambulismus, das ist latinisch, Somnus für Schlaf und Ambulare für Wandern. Es waren die Ärzte, die bei diesen Hexenprozessen den Somnambulismus bzw. eben das Schlafwandeln ins Spiel gebracht haben. Das sagt Medizinhistorikerin Esther Fischer-Homberger, die sich mit der Gerichtsmedizin in früheren Jahrhunderten befasst hat. Die Ärzte, sagt sie, hätten mit ihrem Auftritt bei Hexenprozess die angeklagten Frauen wollen vom Hexereivorwurf entlasten.
Die Ärzte sagen, die Frauen sind nicht böse, die sind krank.
Sind krank, sie leiden an Somnambulismus und sind darum nicht schuldfähig. Die Ärzte sind hier in den Hexenprozess oft gegen Theologen angetreten, die das Gegenteil behauptet haben. Die Frauen seien nicht krank, sondern sie hätten sich mutwillig fürs Böse entschieden.
Die Schuldfrage hat immer wieder bewegt. Sind die Leute schuld dran oder sind sie nicht schuld? Können die nicht anders oder ist da etwas Böses dabei?
Oft haben sich die Ärzte bei Hexenprozess mit dem Argument, die Frauen seien Schlafwandlerinnen, durchgesetzt. Das Gericht hat die Angeklagten freigesprochen. Das Argument, die Frauen seien krank und hätten darum die Nacht umeinander wandeln und treiben dabei allerlei Merkwürdiges, hat gezogen. Und etwa eine vermeintliche Hex ist so einem Scheiterhaufen entgangen. Die Ärzte von dortmals haben Schlafwandeln aber nicht nur bei vermeintlichen Hexen diagnostiziert, sie haben auch nach den Ursachen von dem merkwürdigen Verhalten irgendwo zwischen Schlafen und Wachsein geforscht. Und, sagt Esther Fischer-Homberger, sie sind fündig geworden, und zwar beim Mond.
Man hat gewusst, der Mond wirkt aufs Meer, wirkt auf die Flut und Ebbe. Man hat den Mond verantwortlich gemacht für das Monatliche der Frauen. Und man hat den Irrsinn zum Teil auf den Mondeinfluss zurückgeführt.
Der Mensch verfällt dem Irrsinn, wenn er z'Nacht dem Licht vom Mond folgt. Dann fällt er aus der inneren Balance und tut eben zum Beispiel Schlafwandeln. Mit starrem Gesicht, geisterhaft, verrückt, irrsinnig. Die Ärzte vom 16. Jahrhundert sind mit ihrer Analyse dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben nämlich ziemlich detailliert beschrieben, was genau im Mensch wegen dem Mond durcheinander geratet.
Die Vorstellung des Menschen ist, dass sie eigentlich ein Gefäß sind mit verschiedenen Säften drin, die im Gleichgewicht sein sollten. Also Blut, Schleim, schwarze Galle, gelbe Galle. Der Mond hat Säftegleichgewicht können aus der Balance bringen.
Schlafwandeln als Störung des Säftegleichgewichts und allem die Schuld ist der Mond. Vor dem Hintergrund erstaunt nicht, dass in historischen Dokumenten für das Schlafwandeln oft auch von der sogenannten Mondsucht redet ist. Noch heute ist Mondsucht ein Synonym für das Wort Schlafwandeln. Hier im 16. 17. Jahrhundert, wo das Rätsel der Mondsucht vermeintlich klar war, sind laut Esther Fischer-Homberger schnell auch Vorschläge zur Therapie von Schlafwandlern auf dem Tisch gewesen.
Entsprechend der Idee, dass ein Mensch aus Saft besteht und Krankheit ein Ungleichgewicht ist von den Säften, hat man Aderlass gemacht, Blut abgelassen, um die bösen Säfte rauszulassen. Man hat eine Diät gegeben, damit die Säfte wieder ins Gleichgewicht kommen. Man ist auch pädagogisch vorgegangen. Man hat immer wieder empfohlen, ein Becken kaltes Wasser vor dem Bett, wo die Schlafwandler dann drinstehen, damit sie verwachen. Man hat auch empfohlen, Schläge, besonders gern Peitschenschläge.
Theorie, dass der Mond schuld am Schlafwandeln ist, weil er das Säftegleichgewicht durcheinanderbreche, das war nur eine Erklärung. Daneben hat es noch eine andere gegeben, die weit verbreitet war. Die von den sogenannten Lebensgeister.
Die Lebensgeister werden in der Nacht aus dem Körper zurückgezogen ins Hirn und sind dort aber eingeschlossen, weil irgendwelche Dämpfe Eingänge und Ausgänge verstopfen. Und dann können die Fantasien im Hirn ihr freies Spiel treiben. Und wenn dann aber ein Ausgang zur Bewegung gleich offen ist, dann tun sie Schlafwandeln.
Später, im 18. Jahrhundert, ist die Theorie der Lebensgeister und auch die Säftelehre aus der Mode geraten. Hier, im Zeitalter der Aufklärung, ist eine neue medizinische Lehre aufgekommen unter dem Namen Magnetismus. Die Idee dahinter, im Körper des Menschen gäbe es eine unsichtbare Kraft, die zirkuliere. Man hat dieser Kraft hier Fluidum gesagt. Das Fluidum, so die Auffassung, müsse im Körper im Gleichgewicht sein. Wenn das Gleichgewicht durcheinander gerät, dann können jemand krank werden. Eine Heilung brechen wir an, wenn wir die unsichtbare Kraft zurück ins Gleichgewicht brechen. Und das haben Heiler hier versucht, mit verschiedenen Methoden, mit Handauflegen, aber auch mit geheimnisvollen Energieübertragungen wie ein Blick oder speziellen medizinischen Geräten wie Magnet, Spiegel oder Metallrohr. Patienten sind bei dieser Art von Therapie offenbar nicht selten in eine Art Trance verfallen und sie haben für die Ärzte ähnlich ausgesehen wie Schlafwandler, die zur Nacht mit versteinertem Gesicht unterwegs sind. Und darum hat man hier im 18. Jahrhundert das Gefühl gehabt, mit dieser Magnetismustherapie können wir jemanden künstlich in den Zustand des Schlafwandels versetzen.
Der Zustand ist analog zum Zustand des Schlafwandels, ist aber künstlich hergestellt und kann irgendwann mal stattfinden. Hat mit Mond nichts mehr zu tun, hat mit Nacht nichts mehr zu tun. Und ist ein Zustand, wo eigentlich ein anderer Bewusstseinszustand ob sie kommt, wo das Tagbewusstsein ausgeschaltet ist und am Tag nicht bewusste Schichten von der Persönlichkeit an die Oberfläche kommen. Man hat auch vom Unbewussten hier geredet.
Das Unbewusste ist also jetzt ins Zentrum des Interesses gerückt. Die Vorstellung, man kann durch die Methoden des Magnetismus, durch Energiebehandlungen, Zugang über zu verborgenen Schichten von der Persönlichkeit. Und Schlafwandler haben jetzt als Leute gegolten, die im Unterschied zu anderen Menschen auch ohne Energietherapie zu Nacht Zugang haben zu anderen Bewusstseinszuständen. Das Interesse am Unbewussten ist geblieben, auch im 19. Jahrhundert. Aber da ist die Lehre vom Magnetismus von einer anderen Methode abgelöst worden, um verborgene Schichten der Persönlichkeit zu erforschen. Von der Hypnose, dem schlafähnlichen Trancezustand, wo die Aufmerksamkeit ganz nach innen gerichtet ist und die Realität rundum ausblendet wird. Der Zustand von der Hypnose ist vergleichbar mit einem Tagtraum oder mit Meditation oder wenn man ganz versunkenes Buch liest. Im 19. Jahrhundert war es sehr populär, sich durch einen Hypnotiseur in den Trancezustand versetzen zu lassen, sagt Medizinhistorikerin Esther Fischer-Homberger.
Man hat das Gefühl gehabt, durch Hypnose kommt man an andere Bewusstseinszustände her, man kommt an Geheimnisse her, man kommt an Wissen her, wo man im offenen Bewusstsein nicht herkommt, man kommt in andere Welten, man findet womöglich einen Zugang zur Geisterwelt und individuell findet man einen Zugang zu verborgenen Erlebnissen, die die Leute selber nicht mehr wissen.
Und natürlich ist es auf der Hand gelegen, jetzt als Schlafwandeln, wo ja auch etwas von einer Trance hat, als hypnotischen Zustand zu sehen.
Der Schlafwandel ist zum Zustand von Hypnose geworden.
Oder anders gesagt, wer sich in Hypnose versetzen lässt, versetzt sich künstlich in den Zustand von einem Schlafwandler. Die Hypnose war populär, aber nicht bei allen. Viele Ärzte und Wissenschaftler haben sie abgelehnt als unseriös und Scharlatanerie. Ende vom 19. Jahrhundert ist es aber auch bei diesen Kritikern zu einem Umdenken gekommen. Und zwar darum, weil die Medizin nicht mehr weitergekommen ist mit rätselhaften Krankheiten wie Hysterie, Neurosen und Psychosen. Das sind Nervenkrankheiten, hat man gesagt. Aber man hat keine organische Erklärung dafür gefunden.
Dann hat man Hoffnung gehabt, man kann psychische Erklärungen finden für diese Zustände. Das war in einem gewissen Sinne ein Tabubruch. Eigentlich haben die Mediziner körperliche Ursachen gesucht und keine psychische. Aber in der Not hat man dann eben auch eine Psychologie eingeführt in die Medizin. Und das haben die Leute in Frankreich gemacht. In Nancy hat es eine Gruppe gegeben. In Paris hat es den grossen, weltberühmten Charcot gegeben, wo Vorträge gehalten hat über Hypnosen, über Heilung durch Hypnose, über Hysterieheilungen. Man hat geredet von Abspaltung, von verschiedenen Bewusstseinszuständen. Es ist ganz viel dort geschaffen worden, mit Hilfe von Hypnose.
Mit Hypnose psychische Krankheiten heilen. Zu den Medizinern, die von dieser Idee fasziniert sind, hat auch ein junger Arzt aus Wien gehört, der Sigmund Freud. Auch er ist auf Paris gereist und hat sich mit der Hypnose befasst. Und er hat dann im Laufe der Jahre seine Lehre entwickelt, Psychoanalyse, die Wissenschaft vom Unbewussten im Seelenleben. Der Sigmund Freud hat die Ursache von vielen seelischen und psychosomatischen Störungen im Unbewussten gesehen. Fürs Schlafwandeln hat er sich aber nicht interessiert, sagt Esther Fischer-Homberger.
Ihn hat Hypnose interessiert, Träume haben ihn interessiert, das Unbewusste. Also alles, was in der Linie vom Schlafwandel liegt, hat ihn interessiert. Aber der Schlafwandel selber ist total an den Rand gekommen von seinem Interesse.
Erst ein von Sigmund Freud seinen Schüler hat die Lücke geschlossen. In den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert ist die erste Abhandlung herausgekommen, die das Schlafwandeln aus psychoanalytischer Sicht erklärt hat. Und zwar, wie so vieles in der Psychoanalyse, mit traumatischen Erlebnissen in der Kindheit. Es werde darum jemand zum Schlafwandler, weil er von den Eltern nicht so geliebt worden sei, wie er das hätte wollen. Und der verdrängte und unbewusste Schmerz in der Seele treibe den Schlafwandler dann eben zur Nacht aus dem Bett. Die Formel der Psychoanalyse fürs Schlafwandeln sei gewesen:
Die Schlafwandler stehen auf und suchen im schlafwandlerischen Zustand das Bett der Mutter.
Das Schlafwandeln als psychische Störung, als Folge von Verletzungen in der Kindheit. Diese Auffassung hat im 20. Jahrhundert lange Zeit dominiert. Und der Schlafwandler ist eine Psychotherapie empfohlen worden, um dort den vermeintlichen Schmerz aus der Kindheit aufzuschaffen und so vielleicht geheilt zu werden. Schlafwandeln als Fall für Psychotherapie. Die Zeiten sind heute vorbei. Heute, wo man weiss, dass die Ursache des Schlafwandelns in der Regel nicht psychisch, sondern organisch ist. Es ist eine Abnormalität im Hirn, die den Schlaf-Wach-Rhythmus stört. Betroffen sind vor allem Kinder und die brauchen in den seltensten Fällen Therapie. Das Problem wächst sich mit der Pubertät fast immer von selber aus. Ein bisschen anders sieht es aus bei Erwachsenen, die auf das Mal anfangen zu schlafwandeln, also die in der Kindheit das nie gemacht haben, sondern irgendwann nach 20 damit anfangen. In so Fällen ist eine medizinische und eventuell auch eine psychologische Abklärung und Behandlung sinnvoll. Das Schlafwandeln kann dann nämlich laut Fachleuten ein Symptom von Epilepsie sein oder von Parkinson oder von einem Hirntumor oder auch die Auswirkung von einem seelischen Problem. Und dann gibt es auch erwachsene Schlafwandler, die das schon in der Kindheit gewesen sind und dann im Erwachsenenalter mit dem Schlafwandeln irgendwann nicht mehr klarkommen, weil es den Alltag massiv beeinträchtigt und zum Problem wird. So wie bei dieser Frau, die jetzt erzählt. Sie ist 31 und kommt aus der Ostschweiz, sagt mir Stefanie. Sie tut seit ihrer Kindheit schlafwandeln und nimmt heute Medikamente, um sie in Schach zu halten.
Nachtwandeln tue ich sehr häufig, aber es ist phasenweise. Manchmal am zweiten Tag, am Tag, manchmal einen Monat lang gar nicht mehr. Ich habe es nie herausgefunden, an was das wirklich liegt, ob es Stress ist, ob es irgendeine Belastung ist. Ich kann eigentlich nicht sagen, wann das angefangen hat. Laut meiner Mutter ist es, seit ich laufen kann. Es ist einfach immer stärker geworden. Pubertät, Erwachsenenalter, häufiger und extremer. Ich bin schon vorausgegangen in der Nacht. Also ich bin aufgestanden, Kleider angelegt und ich habe irgendwie geträumt, die Kollegen hocken draussen im Garten. Und sie läuten mir ein, soll auch rauskommen. Und bin durch den Balkon raus. Und dann habe ich gemerkt, es ist alles dunkel, ich schlafe ja. Oder ich verwache und habe an die Wand angepoldert, weil ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwo eingesperrt. Ich weiss, dass ich auch schon Fenster aufgemacht habe. und wie einen Fluchtweg gesucht habe, weil ich mich auch eingesperrt irgendwie gefühlt habe. Und bin aber nie irgendwo rausgekumpelt. Es ist nie etwas passiert. Ich habe sogar schon telefoniert in der Nacht. Ich habe schon SMS geschrieben in der Nacht. Das weiss ich allerdings nicht mehr. Da habe ich dann am nächsten Tag nachgeschaut im Natel. Ein Fehler hat es drin gehabt. Statt Kai ist Lein gestanden. Ich werde gleich tasten. Ich habe schon geträumt, ich muss jetzt ans Open Air und ich muss meine Sachen packen und habe angefangen, Decke hin und her biegen und ja, am Schluss eigentlich kreuzbiegend im Zimmer. Andere können darüber lachen, ich kann auch jetzt auch darüber lachen, aber teilweise hat es mich extrem belastet. Wenn ich verwache, habe ich eine Panik in mir und komme zuerst gar nicht recht raus, wo ich bin, was mache ich, wo bin ich, vollkommen ein Gefühl von der Verwirrung. Dann orientiere ich mich nach irgendeinem Licht oder etwas und fange an, ich bin ja in meinem Zimmer, ist ja alles gut. Es schafft einem einfach. Man ist also wirklich nicht erholt am Morgen, wenn man verwacht und man fängt an, am Morgen zu überlegen, was ist passiert. Ich bin ja dort und dort gewesen. Ist das wirklich so? Zeitweise habe ich richtig Angst, zu ins Bett gehen am Abend, weil ich nicht weiss, was auf mich zukommt. Ich habe auch nicht unter Kontrolle, was passiert in der Nacht. Ich habe einfach Angst, dass ich sogar ins Auto einsteigen und umeinander fahren könnte. Mein Umfeld hat mich eigentlich ernst genommen, aber die meisten haben gelacht darüber. Was ich dann einmal nicht so lustig gefunden habe. Darum habe ich mich auch allein gefühlt mit dem Problem. Ich bin dann zum Arzt gegangen, in eine Klinik für Schlafmedizin. Und dort hat man jeden Test gemacht. Ich habe eine Nacht lang im Labor geschlafen. Dort ist dann auch dass ich wirklich ein typischer Fall bin von einem Nachtwandler. Und zwar gehe ich in den Tiefschlaf rein und aus dem Tiefschlaf gehe ich nachtwandeln. Schlussendlich habe ich dann Medikamente bekommen, die mir einfach die Nerven beruhigen, damit ich nicht mehr mich bewege, nicht mehr nachtwandeln. Ich schlafe mit diesen Medikamenten viel ruhiger. Ich schlafe sozusagen nicht mehr schlafwandeln.
Der Stefanie geht es heute gut, dank Medikament, wo sie jeden Tag nimmt und sie ruhig schlafen lässt. Stefanie war vorher in einer Schlafklinik. Schlafmediziner konnten dort ihre Störung eindeutig als Schlafwandeln diagnostizieren. In der Schweiz gibt es eine ganze Reihe von schlafmedizinischen Zentren, die sich neben anderen Schlafstörungen auch mit dem Schlafwandeln befassen. Eines dieser Zentren ist in der Klinik Barmelweit in der Nähe von Aarau. Die Schlafklinik ist im einen Trakt vom Spital unterbracht. Es hat Sprechzimmer und Schlafzimmer mit Bett für die Patienten. Die Schlafzimmer werden alle mit Kameras überwacht und mit Mikrofonen, die aufzeichnen, was der Patient oder die Patientin im Schlaf sagt. Die Aufnahmen laufen auf Monitoren zusammen, wo alle in einem Raum der Klinik stehen, in der Zentrale. Und dort gehen wir jetzt zusammen mit dem Klinikleiter, Ramin Khatami.
Hier sehen Sie in den verschiedenen Monitoren, dass wir jedes einzelne Bett und jeden einzelnen Patienten von hier aus überwachen können und uns ein Bild machen können von seiner Schlafstörung, die er hat. Wir haben verschiedene Patienten mit verschiedensten Schlafstörungen. Das geht los von Atemstörungen in der Nacht über verschiedene neurologische Störungen, zum Beispiel auch Schlafwandeln, epileptische Anfälle im Schlaf, andere Schlafstörungen, Bewegungsstörungen verschiedenster Art. Und die muss man sauber differenzieren und klassifizieren können.
Und das heißt für Sie als Mediziner, wenn jemand kommt und sagt, ich bin Schlafwandler, Schlafwandlerin, dann müssen Sie zuerst einmal genau wissen, handelt es sich tatsächlich um Schlafwandeln? Wie machen Sie denn jetzt eine Diagnose?
Die Diagnosestellung ist dann einmal die Patientengeschichte oder die Geschichte, wie das zustande kommt, genau anhören. Dann machen wir Schlafuntersuchungen, das heißt, wir leiten dann wirklich die Hirnaktivität ab und versuchen, den Schlaf aufzuzeichnen. Wir hoffen natürlich immer, dass dann eine solche Episode auftritt. Wenn sie nicht auftritt, dann helfen wir ein bisschen nach, weil wir wissen, es gibt bestimmte Auslösefaktoren. Dann würden wir zum Beispiel den Patienten partiell Schlaf entziehen. Wir würden also ihm nicht erlauben, eine Nacht lang zu schlafen. Er ist dann sehr müde und da wissen wir, dass das Schlafwandeln durchaus provozieren kann.
Und dann gehen wir das miteinander mal anschauen. Die Patienten kommen also ins sogenannte Schlaflabor. Und Herr Katami geht jetzt voraus. Wir gehen aus der Zentrale, aus dem Überwachungslabor gehen wir raus, kommen auf den Gang raus und dann geht es über den Gang rein. Und wir kommen miteinander in ein Zimmer rein, ein ganz normales Zimmer, wo im Moment niemand drin ist. Ein Bett steht da in der Mitte. Dann hat es ein Gestell mit Apparatur, mit ganzen Haufen Drähten. Es ist schön angenehm kühl, also da könnte man gut schlafen. Eine ganz angenehme Atmosphäre, um da eine Nacht zu schlafen und sich eben vom Herrn Katami und seinen Leuten untersuchen zu lassen.
Das wäre also so ein typisches Schlaflaborzimmer. Sie sehen hier auf der linken Seite dann die Apparate, mit denen wir die Hirnaktivität messen können. Es sind bestimmte Sensoren, das sind in der Regel Kupferkabel, die dann die elektrische Aktivität, die wir alle im Gehirn und auch am Muskel haben, das sind minimale Aktivitäten, die leiten wir ab und die werden dann in diesen Apparaten, die Sie hier beim Bett sehen, verstärkt. Und dann können wir diese Signale auf den Monitor drüben, wo wir gerade hergekommen sind, sehen und können dann tatsächlich den Patienten im Schlaf verfolgen. Und hier oben sehen Sie noch eine Kamera. Das ist auch etwas, was wir dann kontinuierlich natürlich aufzeichnen.
Also Sie filmen die Patienten die ganze Nacht durch?
Genau, wir filmen die Patienten die ganze Nacht durch, denn wenn dann eine Schlafwandelepisode auftreten, dann möchten wir diese natürlich auch dokumentiert haben. Und die Kombination zwischen Bild und elektrischer Aktivität, die lässt uns dann relativ sicher die Diagnose stellen.
Und dann kann man auch ausschließen, dass es sich nicht um eine andere Erscheinungsform wie beispielsweise Epilepsie handelt, dann können Sie sicher sein, doch, das ist ein Schlafwandler.
Genau.
Dann gehen wir jetzt zurück aus dem Schlaflaborzimmer, zurück ins Überwachungszentrum, in den Kontrollraum. Es geht jetzt also wieder über den Gang rein. Und wir sitzen jetzt vor diesen Bildschirmen. Die sind im Moment alle schwarz, bis auf einen. Da hat der Herr Katami Aufnahmen parat gemacht von Leuten, die er im Schlafwandeln verwünscht hat.
Ja, Sie sehen hier, zunächst sieht das mal sehr normal aus. Der Patient hier mit dem Schlafwandeln, es ist etwa 12:30, liegt im Bett.
Ist also eine Frau, man erkennt das Gesicht nicht. Die liegt jetzt eben in diesem Bett, das wir vorhin gesehen haben, ganz ruhig.
Ganz ruhig, atmet normal. Man würde überhaupt nicht denken, dass in der nächsten Minute plötzlich was passieren wird. Sie werden aber gleich sehen, sie erwacht ganz plötzlich in einer Art Aufschrecken. Wir werden es gleich sehen und wird die Augen aufhaben. Also sie wirkt dann wach. Jetzt sehen Sie es. Sie kommt plötzlich nach oben, verlässt jetzt das Bett. Sie sehen, sie steht im Raum, schaut etwas verwirrt umher, läuft etwas hin und her, ohne sich gut orientieren zu können. Daran sehen Sie, eine normale Wachheit ist das nicht. Das ist kein Erwachen.
Also die schläft jetzt eigentlich immer noch?
Wir können davon ausgehen, dass sie jetzt in einem Stadium ist, in dem sie halb schläft und halb wach ist.
Und jetzt, die Frau hat sich ein bisschen beruhigt, sie sitzt jetzt auf dem Bettrand und sie wird sich jetzt wieder hinlegen und weiterschlafen.
Genau, das ist eine kurze Episode.
Und diese Frau, die weiß am nächsten Tag nichts von dieser Episode.
Sie weiß nichts von dieser Episode. Wir haben natürlich dadurch, dass wir sie jetzt im Schlaflabor untersucht haben, sehr viel mehr Informationen. Wir wissen, dass das Ganze jetzt aus dem sogenannten Tiefschlaf aufgetreten ist. Also der Anteil, der so im ersten Drittel der Nacht dominiert.
Und das wissen Sie jetzt, weil Sie natürlich jetzt die Aufzeichnung von den Hirnströmen parallel anschauen können. Und da kann man davon ausgehen, das ist jetzt wirklich klassisches Schlafwandeln.
Richtig. Sie haben hier ein Beispiel zum Beispiel von einer solchen Kurve hier.
Also es ist jetzt, muss man sagen, 17 Linien mit ganz verschiedenen Kurven. Das sind jetzt die einzelnen Partien des Gehirns, wo Sie die elektrischen Ströme aufgezeichnet haben.
Genau, das sind Partien des Gehirnes. Das sind auch noch Partien von Muskeln und auch von Augenbewegungen. Und Sie sehen jetzt in dem vorderen Teil, das wäre normaler Schlaf. Das sind also so langsame Wellen, würden wir dazu sagen. Dann sehen Sie hier einen schwarzen Balken, das wären die Muskelaktivität. Und Sie sehen gleichzeitig, dass das Gehirn nicht wach ist. Die Hirnaktivität wird nicht flach und schnell, sondern sie bleibt langsam. Das heißt, der Patient schläft eigentlich weiter.
Also ehrlich gesagt, das sieht ja alles noch recht friedlich aus. Diese Frau hat sich jetzt wieder hingelegt, die schläft jetzt ruhig weiter. Ist das so das typische Schlafwandeln?
Das ist in den meisten Fällen so, aber ich möchte Ihnen auch andere Fälle zeigen. Schauen Sie hier, das ist ein junger Mann, bei dem es auch anders aussehen kann. Er wacht wieder plötzlich auf und jetzt geht es sehr schnell. Er springt plötzlich auf und jetzt verlässt er wirklich den Raum und ist gar nicht mehr im Zimmer. Jetzt zeige ich Ihnen noch ein Beispiel. Das sieht aus wie ein Schlafwandeln, ist aber kein Schlafwandeln.
Und da sehen wir jetzt einen Mann liegen auf dem Bett, auch da das Gesicht nicht zu erkennen. Im Moment ist er sehr ruhig am Schlafen.
Sie sehen, erkennen schon, das ist jetzt ein älterer Herr, der auch zunächst ruhig im Bett liegt. Und jetzt können Sie schon erkennen, hier bewegen sich plötzlich die Arme, es bewegen sich die Beine. Die Bewegungen sind vielleicht etwas anders, sie sind etwas irregulärer. Es kommt so ein bisschen zu kickenden, zu ausfahrenden Bewegungen.
So Zuckungen, würde ich da sagen.
Ja, hat einen zuckenden Charakter. Jetzt haben Sie gesehen, da ist richtig ein Tritt dabei.
Er kickt, ja.
Kann auch dazu führen, dass die Leute bis hin zum Aufstehen und das Bett verlassen. Aber in der Regel sehen wir das typischerweise, dass diese kickenden, schlagenden Bewegungen.
Und das ist jetzt nicht Schlafwandeln?
Das ist nicht Schlafwandeln, man könnte es aber verwechseln. Also wenn die Partnerin jetzt kommen würde und Ihnen berichten würde, genau diese Bewegung beschreiben würde, könnte es auch sein, dass es sich um eine Art des Schlafwandelns handelt. Das ist aber, auch das wissen wir wieder durch unsere Zusatzinformationen, eine REM-Schlafverhaltensstörung. Also in dem begleitenden EEG sehen wir, dass dieser Mann sich im REM-Schlaf, also im Traumschlaf befunden hat. Am Wort erkennen Sie schon, da ist auch ein komplexes Verhalten im Schlaf, das aber aus dem REM-Schlaf heraustritt, also aus dem Traumschlaf. Der Anteil des Schlafes, wo wir komplexe Träume haben und der überwiegend in der zweiten Nachthälfte auftritt. Das ist nicht Schlafwandeln im klassischen Sinne. Wenn Sie aber Beschreibungen haben und nur darauf angewiesen sind und die ganze Apparate, die wir hier sehen, nicht zur Verfügung haben, dann können Sie natürlich diese Sachen schnell verwechseln. Genauso wie Sie schnell verwechseln können, dass epileptische Anfälle wie ein Schlafwandeln aussehen können. Ein epileptischer Anfall ist eine abnorme, erhöhte Erregungssteigerung im Gehirn. Also die Gehirnzellen, die sind für diesen Moment überaktiv und führen dann zu verschiedenen Symptomen, in Ausnahmefällen dann eben auch zu Bildern, die wieder Schlafwandeln aussehen können.
Der Schlafmediziner Ramin Khatami kann Schlafwandeln dank Videoüberwachung und Sensoren am Kopf der Patienten eindeutig diagnostizieren. Das war noch bis vor ein paar Jahren nicht möglich. Eine klare Diagnose ist aber wichtig für die richtige Therapie. Ist die Diagnose Schlafwandeln, dann erklärt der Schlafmediziner dem Patienten zuerst einmal, was Schlafwandeln alles begünstigt. Zum Beispiel Übermüdung, Alkohol oder auch gewisse Medikamente. Als zweites wird das Schlafzimmer der Patientin oder dem Patienten zuhause so eingerichtet, dass es keine Verletzungen geben kann. Also zum Beispiel das Fenster so sichern, dass man es nicht ganz aufmachen kann oder alle spitzen Gegenstände wegräumen, wo man sich dran schneiden könnte. Bei schweren und notorischen Schlafwandlern reicht das aber oft nicht. Und es braucht Medikamente.
Ich glaube schon, dass wir in den nächsten, ich sage jetzt mal Jahrzehnten, die genetische Komponente besser verstehen werden. Da sind ja große Fortschritte erzielt worden. Und wenn wir die Gene gefunden haben, dann wissen wir sehr viel mehr, wie Schlafen und Wachen reguliert ist. Das wird ein wesentlicher Schlüssel zur Erkenntnis sein.
Vielleicht, und das ist die Hoffnung von Schlafmediziner, kann man irgendwann einmal auf Medikamente verzichten. Denn wenn man andere Therapien findet, dann wenn man mehr als heute versteht von dem Phänomen mit dem Namen
Schlafwandeln.
Der Schlafwandler auf der Spur, das war die Sendung Doppelpunkt von Felix Münger. Es gibt eine Übersicht von Zentren für Schlafmedizin. Das findet ihr unter srf1.ch. Dort könnt ihr die Sendung auch als Podcast abladen, abonnieren oder nachhören.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.